Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 155. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe Bock auf die Folge, auch wenn wir jetzt natürlich einen Tag vor dem großen Announcement aufnehmen und wir deshalb nicht in die Zukunft gucken können in 2023. Aber alles andere können wir mal aufräumen mit Themen, die wir noch haben.
Genau, das ist halt das Ding. Wir haben momentan noch so eine Ruhe vor dem Sturm. Phase, bevor wir jetzt quasi das komplette Line-Up von nächstem Jahr schon wieder hören. Trotzdem haben wir ein paar fabelhafte Themen. Zum einen haben wir State of Design 2022, wo wir ein bisschen darauf eingehen, ob Wizards of the Coast oder zumindest Mark Rosewater den Stand von Magic the Gathering, zumindest das Design davon, soweit erkannt hat, dass die Kritik angenommen worden ist, die unter anderem auch wir geäußert haben. Dann reden wir ein bisschen über Legacy Tour Kopenhagen, unser europäischer Turnier-Organizer für die World Championship, die es da irgendwann gibt. Da wurden ein paar News angekündigt zu jetzt dem nächsten Event, Thema Preise, worüber die Leute gar nicht froh sind. Und quasi in Kontrastprogramm dazu haben wir erste News zu dem 30. Geburtstag von Magic the Gathering in Magic 30 in Las Vegas. Sowohl für Tickets für vor Ort, aber auch digital und was man sich so bestellen kann, beziehungsweise was man bekommt, wenn man da ist, werden wir alles besprechen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything. Und wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze liken, kommentieren, weiter teilen könnt mit Freunden. Dasselbe natürlich auch gerne mit dem Audio-Podcast. Folgt uns auf Twitter, Instagram und wo noch nicht alles, wir alles vertreten sind. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Bekommt ihr einen kleinen Shoutout am Ende von jedem Podcast und landet in der Endcard von jedem Video. Und außerdem bekommt ihr den Podcast in voller Länge. Aber starten wir mal mit State of Design 2022. Ist die Kritik angekommen? Mark Rosewater haut ja immer jährlich seinen State of Design Artikel raus. Das macht er mittlerweile seit 2005, was echt schon eine ganze Weile her ist. Ja. Und was auch, muss man auch immer wieder erwähnen, es ist wirklich nicht gang und gäbe, dass Game Designer sich so in die Karten gucken lassen und interne Prozesse veräußern, was halt echt, echt cool ist. Und worauf sie halt eben auch viel lernen können, unter anderem, ob halt eben die Punkte, die unter anderem wir kritisieren haben, eben angekommen sind. Wir schauen mal ganz kurz auf die allgemeinen Punkte. Was er positiv sieht an Magic the Gathering aktuell ist, dass sie die Boundaries, what Magic can do, gepusht haben. Das heißt also, die Grenzen, was Magic-Karten machen können, wurden erweitert. Dann wurde, zufriedenstellend der Color Pie readjusted, also neu ausgerichtet, was mit den Farben so passiert. Und zum als letzter positiver Punkt ist, dass sie ihr Design adaptiert haben aufgrund des Feedbacks von Kunden. Das klingt jetzt alles sehr kryptisch. Marc, was glaubst du denn, verbirgt sich hinter diesen Positivpunkten? Also glaubst du, dass jetzt in dem letzten Jahr die Fähigkeiten von Magic-Karten grundlegend erweitert worden sind?
Also es sind ja wesentlich mehr Wörter auf Magic-Karten gekommen. Mhm. Also das muss man ja einfach sagen. Ich glaube, das ist uns auch allen bewusst, dass Magic-Karten zwar ein bisschen komplexer werden, aber eben auch ein bisschen spannender. Es gab jetzt Karten, die halt ein bisschen drüber sind und auch die Grenzen, was Magic machen kann. Mhm. Gut, da wird jetzt auch so ein bisschen mit eingespielt, dass neue mit den Stickern und so wird auch mit eingespielt. Aber es wird ja hauptsächlich zurückgeschaut, was so in der Vergangenheit ist. Und da muss ich halt sagen, das ist schon ganz gut. Color Pie angepasst. Wir haben jetzt gemerkt, Weiß kriegt immer mehr Card Draw.
Ja.
Zum Beispiel. Gerade die Commander-Spieler haben das gemerkt. Und Produkte wurden auf Feedback der Kunden angepasst. Ich hoffe, dass sie damit zum Beispiel sowas wie die mehr Aufkommen an Starterprodukten machen, dass sie jetzt damit auch meinen, dass man vielleicht eben die Farbbooster ja abgeschafft, also nicht vielleicht abgeschafft, sind abgeschafft, aber dass die deshalb abgeschafft wurden und so weiter und so fort. Und das ist schon nicht schlecht.
Ja, definitiv. Also ich finde auch, also das liest sich immer so ein bisschen. Also ich kenne, glaube ich, Die Hard-Fans, die bei diesem zweiten Punkt aufschreien werden und sagen, der Color Pie muss nicht neu justiert werden, man muss sich nur konsequent dran halten. Und in Teilen gebe ich dem, sag ich mal, recht. Ich finde aber auch, dass gerade Weiß jetzt gerade in puncto Commander zugelegt hat und dass es eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ja, ich hoffe einfach, dass wie soll ich das sagen, dass natürlich dieses Commander-Feedback nicht dazu führt, dass wir jetzt jahrelang im Standard ein Mono-White-Deck haben. Weißt du, was ich meine? Also, wir haben ja sehr viele Karten, die mit diesem Neuausrichtung von, also so Wedding-Announcement und sowas, sind halt so Karten, die mittlerweile wirklich sehr viel Play in Standard sehen, was ich so zumindest verfolgt habe. Und dass es halt nicht ein Over-Adjusten in Favor of Commander ist. Also, ich gönne Commander-Spielern ihre Staples und die können auch gerne in Commander Legends oder Commander-Produkten irgendwie auftauchen. Aber so, ich hoffe, dass es halt nicht zu sehr was verändert, was Weiß unter anderem gemacht hat oder was alle Farben in Standard und in anderen Formaten machen. Denn woran man es auch immer wieder merkt, und das ist halt so ein bisschen der erste Negativpunkt bei den Lessons von den allgemeinen Themen, wo er hier schreibt: We need to be more cautious about backwards compatibility, also rückwärts Kompatibilität. Also Eternal-Formate wie eben Legacy und Vintage, aber auch eben Commander, sind eben solche Felder, wo diese Spielereien mit den Farben nicht korrigierbar sind. Also wo es halt dann heißt, okay, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, Path to Exile ist so ein sehr prominentes Beispiel, wo Mark Rosewater immer sagt, das war eigentlich zu stark für Weiß zu dem Zeitpunkt, ist aber jetzt ein Staple in vielen Formaten oder war es zumindest bis vor kurzem noch. Und das ist halt immer sowas, wo ich dann immer sowas eher kritisch sehe. Wenn man die gesamte Geschichte von Magic in einem Format irgendwo hat, dann kann es halt kritisch werden, jetzt auf einmal Weiß was komplett anderes machen zu lassen.
Ja, wobei ich glaube, dabei geht es auch viel mehr darum, dass, wo wir auch gleich zu kommen, wir gehen ja auch gleich ganz kurz die Sets mal durch.
Ja, genau.
Gerade bei sowas wie Midnight Hunt, wo zum Beispiel einfach Day und Night von den Werwölfen nicht kompatibel war mit dem, was alte Werwölfe gemacht haben, weil sie die nicht geraten haben. Weil, ja, das ist ja ganz cool, so wie es funktioniert. Und dann haben sie halt nicht an die alten Werwölfe gedacht.
Ja.
Und ja, das sowas, glaube ich, ist da auch viel mit gemeint. Das ist wirklich so, hey, wir müssen Karten schauen, dass Karten cool sind in ihrer Bubble, also in ihrem Set und sonst was. Aber vielleicht sind sie in bestimmten anderen Formaten so kaputt. Weil so viele Bannings haben wir halt in Eternal-Formaten eigentlich gar nicht gesehen seit Midnight Hunt. Weil, das muss man ja auch dabei sagen, die Artikel beziehen sich immer auf von Standardrotation zu Standardrotation auf die neu rausgekommenen Sets. Das heißt, in diesem Fall von Midnight Hunt bis Baldur's Gate, das ist, glaube ich.
Genau.
Und ich vermute und hoffe, dass sie zumindest bei Baldur's Gate rückwirkend kompatibel gearbeitet haben.
Ja, das stimmt. Also ganz kurz der Vollständigkeit halber, in diesem Artikel wird jetzt besprochen, dementsprechend sprechen wir auch über diese Sets: Innistrad Midnight Hunt, Innistrad Crimson Vow, Kamigawa Neon Dynasty, Streets of New Capenna, Commander Legends, Baldur's Gate. Gar nicht so viele Sets eigentlich, die bisher rausgekommen sind. Aber natürlich eine Sache, die so ein bisschen fehlt, wo ich mir gehofft hätte, dass sie was dazu sagen, ist Double Masters, weil das spielt auch in eine andere Lesson mit rein, die sich auch so ein bisschen adaptiert mit dem letzten positiven Punkt, und zwar Kommunikation über Produkte, was ich einen sehr, sehr schwierigen Punkt finde in letzter Zeit bei Wizards of the Coast. Also sie schreiben hier in einer Lesson, we need to be more conscious of how we talk about our products. Und ich glaube, also eigentlich gibt's primär einen Fall, wo das in diesem Zeitraum mit den Sets, die wir eben genannt haben, reinkommt. Das ist halt Commander Legends Baldur's Gate, wo das halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ein ähnlicher Fall, wobei ich nicht weiß, ob es jetzt hier auch um Digital-Formate oder Digital-Sets geht, wären halt die Alchemy Horizons und die Historic Horizons, Jumpstart-Geschichten, so die es halt irgendwie auch noch gab, wo irgendwie mit Begriffen um sich herumgeworfen wurde, wo man irgendwie grundlegend weiß, was das bedeutet, aber auch nicht so ganz. Und im Falle von Commander Legends passt es ja dann irgendwie auch doch nicht, weil dann trotzdem die Leute confused waren. Und ja, das ist halt so ein bisschen was, Kommunikation mit Produkten. Wie siehst du das? Ist da eher weniger mehr oder lieber doch irgendwie zu sehr ausformulieren, was das Produkt machen soll?
Ich glaube, Ehrlichkeit würde hier was reinspielen, weil es wird ganz viel in einer Hype-Sprache gesprochen. So,
ja,
das neue coole Set und wir haben hier schon wieder coole Commander-Decks und so weiter. Statt hinzugehen und zu sagen, jo, wir finden halt Commander cool, Und wir machen jetzt Commander als die neuen Starterprodukte, die Einsteigerprodukte und nicht das klamm und heimlich machen oder so unterschwellig reindrücken. Nein, dann sag doch einfach, jo, das ist für Commander-Spieler. Dann cool. Und dann sagt, hey, wir machen jetzt Boxtopper ins neue Set, die sind Commander-legal, weil wir Commander-Spieler supporten wollen und denen was geben wollen, statt hinzugehen und sagen, die sind voll cool, aber wir haben es nicht standardlegal gemacht und so. Sagt einfach ehrlich, was ihr haben wollt, was ihr meint. Also ich finde, wir sind mittlerweile auch in einer Zeit angekommen, wo diese ehrliche Kommunikation auch zwischen Customern und Consumern wirklich wirklich gut ist und eigentlich da sein sollte. Ansonsten gibt es nur Aufschrei und irgendwelchen Hate, wie es jetzt aktuell auch der Fall ist.
Ja, absolut. Und gerade mit so vielen, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht so tief in der Super Magic the Gathering drin hängen würde, wäre ich komplett überfordert mit dem, was ich sehe in einem Local Game Store oder auch selbst bei Walmart oder wo auch immer es Magic-Karten gibt. Denn du hast, keine Ahnung, du hast halt Commander Legends, was ähnlich ist zu den Horizons-Produkten mit Modern Horizons, die es primär gibt. Du hast vielleicht online mal was gelesen von Historic und Alchemy Horizons, aber die gibt's nicht in Paper. Dann gibt's aber gleichzeitig auch noch dann Commander Legends, wo eins so teilweise Reprints war, das andere hat dann wieder die Dungeons & Dragons Marke drin. Das andere Dungeons & Dragons Set, das war jedoch standardlegal. Damit kannst du auch in Commander spielen, aber mit dem anderen Dungeons & Dragons Set irgendwie nicht. Dann hast du, ne, Double Masters auf der einen Seite, Double Feature auf der anderen Seite. Ist das auch irgendwie Reprints von wertvollen Karten? Warum ist es so teuer? Hat das irgendwie einen coolen Moment? Ach nee, das war doch nur ein Scheißprodukt. Das ist halt so, okay, wo wollt ihr hin mit den Sachen? Und ich finde, diese Labels und diese ich glaube, da müsste man eine Überarbeitung ran. Ich glaube, es müsste halt wirklich so ein Sticker drauf, wie es früher irgendwie so Beginnerprodukt for Experts und so weiter. Sowas müsste so Standardprodukt und Specialprodukt einfach so ein Label drauf. Oder was sie ja auch ganz gerne machen, ist mit diesen Challenger-Decks, so die Farben, die ausgegraut sind und du siehst irgendwie aufgrund dessen, welche Farben quasi farblich markiert sind, welche Farben das Deck haben wird. Und dass man halt irgendwie so die Formate, die meisten Formate irgendwie aufzählt und dann so, das ist für, keine Ahnung, Commander speziell oder bei Pioneer Challenger Decks, Pioneer Standard Sets können alles haben, weil es überall legal, dass einfach die Kommunikation wirklich einfach vereinfacht wird. So dass der letzte Magic Spieler, der auch mal kurz im Laden ist, checkt, was für was ist sozusagen. Aber ja, wir springen mal rein in die Sets. Über welches Set möchtest du denn am liebsten reden? Wollen wir direkt bei den Innistrad-Sets anfangen?
Würde ich sagen. Ich würde einfach durchgehen, würde einmal sowohl die Highlights als auch die Lesson einmal runter. Mhm. Und dann können wir uns die zwei, drei Sachen rauspicken, über die wir reden wollen, oder?
Genau. Dann, ja, lass doch einfach mal loslegen mit Midnight Hunt. Hast du die Pro-Punkte gerade vor dir?
Ja.
Dann hau doch mal raus.
Highlights. Also es wurde immer in Highlights und Lessons, also positive und negative Sachen. Man hat sie halt anders genannt. Wir haben als Highlights the new mechanics were mostly popular. Also die neuen Mechaniken waren sehr populär. Mhm. Witches und das Volk Horror wurde sehr gut aufgenommen, dass das jetzt gab. Revisit Old Character, also alte Charaktere sind wieder aufgetaucht. Surprise, Leute mögen das. Mhm. Und Spieler haben die Premium Multicolor Flashback und neuen Land Cycle gemocht. Also den, genau. Den Premier auf Multicolor Flashback. Multicolor Flashback, so. Ja. Weil Flashback war bisher immer Single Color. Mhm. Und jetzt hast du Multicolor Flashback anscheinend.
Genau, auf der anderen Seite die Lessons, die sie gelernt haben, quasi die nicht so gut geklappt haben, ist einmal Werewolves didn't get their due. Also Werwölfe waren einfach nicht so im Zentrum des Sets, wie man es ursprünglich genannt hat. Dann kommen wir direkt zu der Rückwärtskompatibilität. Day and Night wasn't backwards compatible, eben mit den anderen Werwölfen. The colors weren't of equal power level in limited formats, especially in Draft, wo sie hier genauer drauf eingehen, wo halt eben Weiß, Blau und Schwarz stärker waren im Limited als die anderen beiden, die eben Werwolf-farmed waren. Und zu guter Letzt, das kommt so ein bisschen in meinen Punkt eben rein, Double Features was a big miss. Ja, und ich würde auch sagen, ganz kurz, sage ich mal, den Elefanten im Raum angesprochen, also Double Features, da bin ich so froh, dass das sich nicht verkauft hat, dass wir nicht diesen Secret-Lair-Effekt hatten, von wegen, man kann es kritisch sehen, aber irgendwie lohnt es sich ja doch. Ich bin sehr froh, dass es sich nicht gelohnt hat, zu kaufen. Und Ja, er schreibt auch hier, Players believe double feature was unnecessary. They didn't like the black and white aesthetic, felt misled the audience on what the contents were going to be. Und das finde ich halt einfach absolut richtig. Ich finde es sehr gut, dass das hier eben angekommen ist, dass wir hoffentlich nie wieder so eine Art Reprint-Set von Double Feature irgendwie sehen. Aber ja, was sind andere Punkte? Vielleicht auch die positiven. Wie siehst du da was?
Ich finde es halt ganz gut, dass sie gelernt haben, dass alte Charaktere halt Joy in den Leuten auslösen. Mhm. Also die Leute freuen sich darüber, alte Charaktere zu sehen. Ich hoffe halt, das ist mal so das Problem, was ich jetzt habe. Wenn ich sowas lese, dann habe ich immer das Problem so, hey, ihr mögt das? Hier habt ihr ganz viel davon.
Ja, und absolut, absolut.
Angst vor, gerade bei dem Punkt. Und jetzt so kurz vor Dominaria, ich meine, das machen wir uns nichts vor, Dominaria-Set wird wahrscheinlich schon etwas länger fertig gemacht sein. Aber ja, das ist schon ganz krass. Aber Flashback, endlich wieder Flashback und neuen Land Cycle, die neuen Low Lands. Genau. Die waren wirklich, wirklich beliebt und sind es immer noch. Und die sind sehr, sehr gut, sie sind sehr günstig. Sie kommen meiner Meinung nach an die Zeit von den Tempeln damals ran, in fast allen Formaten. Und ich fand die jetzt auch ziemlich, ziemlich gut.
Absolut. Ich finde es vor allen Dingen schön zu sehen, dass sie halt durch die Band, also sowohl in Standard-Set aktuell viel gespielt werden, als auch halt in Pioneer viel gespielt werden. Weil ich finde es schön, Pioneer hat nicht so ein Ranking, was Länder angeht. Also wo du sagst, wie bei Modern, du brauchst halt Fetchlands und du brauchst deine Shocklands, dann sonst funktioniert halt gar nichts. Klar, in Pioneer gibt's die Shocklands und sie sind auch unweigerlich die besten Länder, die es halt eben im Format gibt. Aber du hast eine Auswahl von Fastlands, die getappt rauskommen, solange du halt eben zwei oder weniger Länder hast. Dann hast du jetzt die Slowlands, die ungetappt reinkommen, solange du eben zwei oder mehr Länder hast. Das heißt, beide Landtypen kommen ungetappt rein an Turn 3, was sehr gut ist, das im Hinterkopf zu haben, sozusagen. Und sie ergänzen sich halt super für halt eben ne, Control-Strategien, für Midrange-Strategien. Da passen die einfach perfekt rein. Und wie du schon sagst, sie sind noch sehr accessible und erlauben es halt dann auch, funktionierendes Mana zu haben, selbst wenn man keine Shocklands hat für die Farben, die man spielen möchte. Und das ist halt wirklich, wirklich cool. Ich hoffe auch, das erlaubt denen, das jetzt die regelmäßig zu reprinten, damit wir jetzt nicht in so einen Moment kommen, wie teilweise die Fastlands, die jetzt auch so langsam wieder teuer werden und so langsam wieder einen Reprint gebrauchen könnten. Und ich glaube, die sind halt auch, die sind jetzt auch nicht so drastisch, dass man die jetzt super lang aufsparen müsste mit dem Reprint, oder? Nee. Die kann man eigentlich überall reinstecken.
Genau, da bin ich ja mal gespannt, da kommen wir nachher noch zu. Da gibt's noch einen anderen Punkt in einem anderen Set, den ich nur ansprechen möchte, der mir im schlauen Magen auch ein bisschen liegt.
Ja, sehr gerne. Wollen wir weiterspringen zu Crimson Vow?
Also Innistrad 2.
Genau, Innistrad 2. Und da ist quasi das erste Highlight schon direkt. Player appreciate having mechanics overlap between sets. Da haben wir wieder so ein bisschen, überraschenderweise mögen es Leute, wenn wir ein bisschen länger auf einem Plane sind. Das sagen wir schon seit längerem. Aber halt auch gerade, dass es sich sehr gut ergänzt hat mit der Disturb-Mechanik zum Beispiel, wird hier genannt. Dann Blood Tokens was appreciated mechanically, also eine weitere Art von Tokens, die reinkommen. The Dracula Cards were well received and the Wedding Theme was fun. Also die letzten beiden Punkte so ein bisschen mehr thematisch passend. Ich find's irgendwie witzig, die Dracula-Länder, ich weiß noch, was für Diskussionen es gab bei Ikoria mit dem Godzilla-Karten. Von wegen, oh, Flugzeuge in Magic, das passt ja gar nicht. So mit Blick auf die Uhr, oh, wir haben Fortnite.
Spiele und Dracula-Karten sind da ja noch mal was anderes.
Auf jeden Fall.
Ich find's halt interessant, weil dazu stehen ja genau die Lessons, die gelernt werden. Mhm. Sie sprechen ja oben von die Thematik mit dem Wedding und so war ganz gut. Darunter steht direkt, also als Lessons, es hat sich nicht angefühlt wie ein Horrorset.
Das muss ich absolut unterschreiben, ja.
Training, Cleave und Exploit waren nicht so die geilsten Fähigkeiten, wo ich sage, okay, kann ich sehen, aber okay, Cleave haben wir sowieso angekreidet mit den Klammern sonst was. Ja. Das Limited-Format war zu bombi. Die Rares waren halt gut, die Mythic Rares eher weniger und ja. Und auch Vampire haben sie anscheinend zu schwach gemacht im Vergleich zu, also wenn wir jetzt nochmal miteinander angucken mit den Werwölfen. Also das ist schon sehr nah dran. Ich finde es interessant, dass sie jetzt auf der einen Seite sagen, so ja, Dracula-Karten waren beliebt, das Wedding-Theme hat Spaß gemacht und so weiter. Aber ein Horror-Set war es nicht.
Ja, das muss ich aber auch wirklich sagen. Also es gab keine Karte wirklich, wo ich dachte, okay, das ist super gory oder das ist super krass, wo ich denke, wow, okay, das hast du jetzt wirklich so einen unbehaglichen Charme. Wie ich weiß noch halt in Shadows over Innistrad, da gab es ya mit dem, was war das, den Diagraph Colossus oder so, so eine ganze Masse, die einfach nur aus Leichen besteht. Und ich glaube, so gory wurde es nie. Es war mehr so die edlen Vampire. Und ebenso bei Midnight Hunt, da war es auch mehr so dieses, ich würde fast sagen, ein bisschen Midsommar von dem Horrorfilm inspirierten Folklore, Hexen und Herbst und so ein Ding, anstatt halt wirklich Horror. Was okay ist, kann man mal machen. Ich habe da jetzt grundsätzlich nichts gegen, solange halt die Karten stimmen. Aber auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Ein Punkt, den wir irgendwie auch schon seit Jahren irgendwie immer sagen, ist halt, das Limited-Format ist eigentlich immer bei den Sets gut. Und jetzt haben wir aber hier schon das zweite Set in Folge, wo sie sagen, es gab Fehler bei Limited. Im Sinne von Crimson Vow war zu Bombi, also da hatte zu großen Fokus auf eben die Bombs aus dem Set. Bei Midnight Hunt war es so ein bisschen die Unausgeglichenheit der Farbstärke. Sieht man so langsam diese neue Produktionsweise von mehr Sets Auswirkungen haben auf das Limited-Format, was normalerweise immer sehr heilig gehalten wurde?
Das auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass er, wenn wir noch mal kurz über Double Feature reden wollen, weil es ja unser aller Lieblingsset ist.
Auf jeden
Fall. Sie haben Double Feature angekündigt als das Draft-Set. Das Draft-Erlebnis aus beiden Editionen.
Ja.
Und jetzt halt extra steht hier einfach der Satz, dass Spieler obsessed waren, dass es eben nicht um die Draft Experience geht, sondern einfach zwei Sets zusammengeworfen wurden, wo ich sage, das ist korrekt. Es ging nicht um die Draft Experience. Also die Draft Experience war bei Double Feature echt grausam, was unter anderem auch daran lag, dass sie es halt nicht irgendwie angepasst haben und einfach nur Midnight Hunt mit einem schlechten Draft-Feeling und einfach Crimson Vow mit einem schlechten Draft-Feeling zusammengemasht haben und einmal Photoshop am drüben laufen lassen mit Kontrast.
Also, ja, das, also ich finde, Innistrad hat dem ganzen Limited-Format von Magic the Gathering mit allen drei Produkten keinen Gefallen getan. Also ich weiß auch noch, ich hatte einmal ein Midnight Hunt Draft in einem Local Game Store gehabt und es war, glaube ich, eine Woche nach Pre-Release und wir hatten sogar nur noch zwei Wochen, weil wir halt immer freitags gedraftet haben, zwei Wochen Zeit gehabt, bis Crimson Vow Pre-Release wieder war. Das heißt, der Laden hat dann eine Woche wieder keinen Draft gemacht, sondern nur halt einen Pre-Release. Und dann gab es schon Crimson Vow. Und das war halt so ein bisschen, okay, also eigentlich habe ich Bock auf Midnight Hunt, aber jetzt irgendwie habe ich kaum Zeit, das zu spielen. Ich hoffe, dass das mit Dominaria United halt so ein bisschen sich lebhafter anfühlt, dass die Leute, die das halt im Draft spielen wollen, jetzt nicht irgendwann erwartet werden, ja, kauft die Boosterbox und spielst zu Hause, weil dafür ist halt irgendwie Draft auch, also für mich war Draft halt immer so das Ding, was du sagst, wenn ich Magic the Gathering kaufen, wird von mir erwartet, dass ich das spiele. Und dass da jetzt so ein bisschen abgenommen wird, finde ich halt irgendwie schade.
Commander. finde ich den Punkt, was wir untergeschrieben haben mit den Vampiren, weil das ist auch eine Sache, die wir auch erwähnt haben.
Ja.
Es gibt einen dreifarbigen Vampir. Das ist also legendären dreifarbigen Vampir.
Ja.
Das heißt, man hat immer noch nur den alten Markov, der da irgendwie als dreifarbiger Vampir rumprügelt. Und ja, ein, zwei andere Quatschkarten. Und dann war es halt zum Beispiel das Problem, dass man sowas wie Odrich, der halt als lustige Karte gegolten hat und könnte man vielleicht mal spielen und bla bla bla, der war nirgendwo spielbar, weil es ein rot-weißer Vampir war.
Ja.
Und naja, das Commander-Deck, da war dann auch rot-schwarz und so. Also es war schon.
Es war sehr komisch, definitiv. Also auch da, ne, wir haben ja auch beide Sets, wenn man sie so auf dem Bierdeckel beschreiben müsste, Midnight Hunt Vampir-Set, Crimson Vow, andersrum, Midnight Hunt Werewolf-Set, Crimson Vow Vampir-Set, weil sie ja auch sehr groß auf dem Cover drauf ist. Und dass beide Tribal-Themes da so ein bisschen lackluster waren, das ist schon echt ein bisschen schade. Also Odrich ist da auch wirklich noch der größte Verbrecher von, weil der hatte ja nicht mal Vampir-passende Sachen drin. Also er hat ja einfach nur seine Keyword-Soup gehabt, wie Odrich immer Keyword-Soup hat. Aber in einer Farbkombination, wo du den nicht mal mit den anderen Odrichs zusammenspielen kannst oder mit anderen Vampiren zusammenspielen willst. Also keine Ahnung, was sie sich dabei irgendwie gedacht haben.
Es ging. Also er hatte ja dann auch nicht nur, er hatte zwar diesen Keyword-Sachen, Aber halt Blut-Tokens. Und die Blut-Tokens waren halt für Vampires da. Und Vampires konnte man nicht spielen, weil die waren ja nur rot-schwarz. Und das ist wirklich strange.
Kommen wir mal zu einem Set, was sehr viel positiver aufgenommen wurde. Und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Und das ist auch direkt der erste Highlight. It was a home run of a set. Was halt, also das kann man eigentlich, glaube ich, schon so sagen. Also es war wirklich das beste Set, glaube ich, von denen, die wir hier haben. Und halt wirklich sehr viele, sehr viele Elemente vereint hat, die einfach Leute mögen. Der zweite Punkt ist, Player enjoyed the core conflict of tradition versus modernity. Der Konflikt zwischen Tradition und Modernheit. The throwback references were adored. Viele Leute mögen Kamigawa, das wussten wir auch schon vorher. It was a super fun draft set, hat so ein bisschen rausgeholt, was Innistrad liegen gelassen hat. The mechanics seemed much beloved, also Reconfigure, Saga, Samurai, Warriors, Ninjas, Rogues, Ninjutsu, Channel, alles mögliche, sind eigentlich sehr gebliebte Mechaniken. Most of the player liked the execution of Cyberpunk und this was a much love for a lot of Japanese version. There was much love for a lot of Japanese versions of cards. Genau, gerade halt die Yukioi Basic Länder. Meiner Meinung nach wie vor die hübschesten Basic Lands, die wir haben in Magic. Jetzt mal spezial Secret Lair Stuff ausgeschlossen, weil ich da jetzt nicht alle Artworks vor Augen habe, aber ja, das waren so die positiven Punkte. Es sind deutlich mehr als bei den anderen Sets, aber auch absolut gerechtfertigt, oder?
Ja, mich hat es tatsächlich erstaunt, wie viele Negativpunkte doch an diesem Set gefunden wurden. Mhm. Und ein paar davon kann ich auch tatsächlich nicht nachvollziehen.
Oh, welche zum Beispiel?
Ein paar davon kann ich sehr gut klar nachvollziehen. Wie zum Beispiel, dass Spieler sad waren, dass sie nur ein Set auf Kamigawa waren. Ja, das Set war super. Das war einfach klasse. Ja. Wir hätten gerne eine zweite Runde auf diesem Set. Wir sind seit Wochen und Monaten drüber und Jahren drüber am berichten und diskutieren, dass wir doch ganz gerne zwei Editionen pro Set hätten.
Ja.
Dann, das Set hat einige Fähigkeiten nicht zurückgebracht, die Spieler gerne gehabt hätten. Mhm. Wie zum Beispiel Spirits, wo ich sage, also die Spirits, Kamis und so, die waren damals halt, die waren nicht gut. Also das sind eher Leute, die keine Ahnung haben, wie es damals abging. Das
ist halt so nostalgische genau Verklärtheit so, ne?
Oder Leute, die es nicht wissen. Ja. Die Leute, die damals nicht gespielt haben. Und dann so sagen wir, Leute wollten Arkan zurück. Arkan war Müll.
Ja.
Also es gibt eine coole Arkan-Kombo, die gab es im Standard, das war's. Hm. Und das habe ich nicht verstanden. Dass es nicht ganz klar war, wann eine Kreatur ein Enchantment oder ein Artefakt war. Ja, kann ich verstehen. Gerade mit den Shrines war es sehr, sehr schwierig, weil die Shrine ja Enchantment-Creature-Shrine waren, aber kein Typ-Shrine, sondern keinen Typ hatten. Und damit auch gleichzeitig der nächste Punkt mit die Komplexität des Sets war hoch. Mhm. Das kann ich beschreiben, das Set ist nicht einfach. Und dass die Samurais halt nicht so geil waren.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich finde auch Samurais, ich mag, dass es Samurais im Set gibt. Ich finde, Samurais haben aber keine draftable Mechanik, die sich lohnen würde. Also ich muss generell sagen, Thema It Was a Super Fun Draft Set, absolut. Also ich habe es, glaube ich, 3 oder 4 Mal gedraftet, was echt ungewöhnlich ist, weil ich eigentlich ein Draft-Muffel bin. Aber das war wirklich sehr, sehr spaßig und du hast das Gefühl, dass alle Mechaniken miteinander übereingehen. Also selbst wenn du ein Warrior oder Samurai Agro-Deck dir gedraftet hast, kannst du da immer noch zum Beispiel blau splashen, um Reconfigure-Artefakte drin zu haben, die gleichzeitig auch Waffen sind. Du kannst halt mit Ninjutsu trotzdem auch arbeiten, einfach nur, weil du vielleicht einen zu starken Angreifer gerade hast, der mit Exalted Trigger oder was auch immer der Bezeichnung für Exalted war in dem Set, quasi angreifst, der Gegner denkt sich, oh, den will ich erstmal nicht blocken, zack, Ninjutsu und viel größere Ninja rein. Max waren ja auch noch so ein Ding, damit hast du wieder eine effiziente Anzahl von Artefakten, mit denen du wieder synergieren kannst und ich finde halt, das war so ein richtig rundes Komplettpaket, da hat wirklich gefühlt jede Mechanik hat so links und rechts nach anderen Mechaniken Ausschau gehalten und gesagt, hey, wie können wir miteinander interagieren, was kein Muss ist, du kannst auch komplett einfach nur deine Enchantments oder Artefakte Sachen spielen so. Aber die Mechaniken, die haben es echt sehr gut hingekriegt, da zusammenzuarbeiten einfach. Und ich glaube auch, wir werden noch lange über Kamigawa Neon Dynasty reden, allein nur wegen Busaiju Who Endures und anderen Channel-Ländern, die sich ja schon sehr staply entwickeln gerade.
Ja, deswegen, also das das auf jeden Fall. Und zu dem Set, also Kamigawa hatte halt einen riesen Hype. Ja. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, zu Kamigawa müssen wir nicht so viel sagen. Sehr, sehr gespannt auf das, was danach kam. Und zwar Streets of Nukupenna. Was sie dazu sagen, weil Streets of Nukupenna ist für mich, umso länger das Set draußen ist, umso cooler wird das Set.
Hm, interessant.
Muss ich halt sagen, okay. Weil am Anfang war es halt so, es war halt im Schatten von Kamigawa. Mhm. Und deswegen, sie haben jetzt Highlights aufgelistet, also er hat auf Highlights aufgelistet. Spieler warten Bock auf ein 3-Farben-Set. Mhm. Die Family-Mechanics waren fast alle sehr beliebt. Mhm. Okay. Da war ein cooles individuelles Design in den meisten Karten. Ja, habe ich auch gesehen. Und Leute mochten den Look und den Feel von dem Plane. Das sind alles Sachen, die ich auch so gesagt habe.
Ja, ja.
Sehen. Aber es bestreitet halt irgendwie, es sagt nicht, das Set war gut oder irgendwie sonst was, sondern es war individuell gestaltet. Das klingt halt so wie, ja, das Set war halt stets bemüht.
Hm, ja, absolut. Ja, definitiv. Also ich kann auch viele Punkte sehen, auch wenn sie für mich persönlich nicht zutreffen. Also ich finde, das Look and Feel von dem Plane hat sich sehr schnell lahm gesehen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir jetzt auch eine lange Sommerpause hatten, wo ich mir echt gewünscht hätte, sie hätten die beiden Sets getauscht. Ich hätte lieber einen Sommer auf Kamigawa gehabt als einen Sommer mit Nukupenna. Und ja, also die Mechaniken waren echt cool, also Knife, Casualty und ähnliche Sachen, auch Blitz, sind halt echt coole Sachen, wo ich denke, ah, okay, Competitive kann man damit einiges anfangen. Aber ich identifiziere mich auch sehr mit den Kritikpunkten, die da sind. The plane was a little one-note and the factions weren't distinct enough. Muss ich halt auch sagen, wenn da jetzt nicht gerade Knife irgendwie drauf stand, hätte mir auch nichts anderes von der Karte sagen können, dass das jetzt Esper ist oder Obscura, eher gesagt. Mhm. Dann mal wieder ein Punkt. Also 3 von 4 Sets, über die wir gesprochen haben, hatten Issues mit Draft. Leute haben viel lieber Monocolored oder Two-Colored-Decks gespielt in einem dreifarbigen Set, weil sie besser zusammenkommen, weil du halt besser dein Land-Fixing hast. Es gab ja auch diese Sacrifice-Länder, die an ETB sacrificen und die einen von 2 Farben holen.
Das kann ich bestätigen.
Und das stimmt halt auch. Also es macht halt auch sehr viel mehr Sinn, das in die Richtung zu gehen. Aber egal. There were creative elements that weren't explained well, leading to some confusion. Zum Beispiel die Sache mit den Engeln. Also es wurde halt einfach nicht wirklich erklärt, was mit denen passiert ist, warum manche Engel da sind, manche nicht, was die Idee war. Und natürlich der größte Kritikpunkt, die Tricolored Lands sollten Triome heißen. Da schließe ich mich zu 1000% an. Also wer das irgendwie verbockt hat, wahrscheinlich macht es nicht so viel Sinn, Triome die zu nennen, aber es ist halt so ein Ding, jeder nennt die Triome. Also.
Ja, also ich finde es halt interessant, dass er sagt, es ist mehr ein Naming-Issue als ein Design-Issue. Ich finde, es ist ein großer Design-Issue. Weil das Problem einfach besteht, dass du diese Karten jetzt designtechnisch nicht einfach woanders hinschieben kannst.
Mhm, das stimmt.
Also es ist halt so, wenn ich einen Jetmir's Garden mir angucke.
Das braucht schon Jetmir im Set.
Ja. Ja. Und da muss ich halt sagen, das finde ich halt schwierig. Bei den Triomen war das halt so, es war halt generisches Wort Triom. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwas mit Ikoria zu tun hatte.
Ja, ich glaube, das waren die Spire oder so, also die groben Gebiete, aber ich weiß, was du meinst.
Nein. Aber Sabai Triom oder so, das klingt für mich super generisch. Ketria genauso. Vielleicht haben die eine tiefere Bedeutung, aber es ist einfacher, das anders unterzubringen, als ja so explizite Namen von versuchten Gilden.
Ja, das ist ein bisschen was auseinandergefallen mit Streets of Nukupenna, definitiv. Aber ich glaube, der aktuellste, größte Kritikpunkt, gerade mit Blick auf Double Masters, ist wirklich Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Wo wir auch mal eben drüber gucken, was da denn so war. Ein paar Highlights. Das Set hat a lot of flavorful top-down Dungeons and Dragons Designs. Also wieder so ein bisschen dieses Adaptieren von Dungeons and Dragons in Würfel und anderen Mechaniken. The draft was a lot of fun. Kann ich bestätigen. Hat sehr viel Spaß gemacht. The Commander Design were original and accounted for lots of feedback from Commander Players. Ah, okay, das ist wahrscheinlich das, was sie meinten mit, dass sie das Feedback der Kunden in die Produkte angepasst haben. Dass sie da irgendwie drumherum gearbeitet haben. Und the players enjoyed a lot of the mechanical executions. Also die mechanische Umsetzung von ein paar Sachen wurden sehr, wurden einfach sehr gemocht. Ähnlich wie das Top-Down-Design so ein bisschen, aber wahrscheinlich auch so Sachen wie die Initiative oder die Initiative ergreifen in dem Set. Weil etwas, was halt schön ist mit dem Initiative ergreifen, quasi dem Monarch Token auf der einen Seite und dem Labyrinth auf der anderen Seite. War ganz cool. Wie siehst du denn diese Punkte? Ist das.
Ja, also die haben wir alle durch. Also, es ist ja wirklich alles. Also, Top-Down-Design haben wir angesprochen, ja. das Ding ist. Und da reiht sich ja die Issues auch mit ein. Und die Issues, ja. Die haben wir lange Zeit auch runtergerettet.
Das stimmt.
Wizards sagt, also Mark Rosewater sagt hier selber, das Set hätte nicht Commander Legends heißen dürfen. Mhm. Es hat sich mehr angefühlt wie Dungeon & Dragons 2, wie Commander Legends 2. Leute hatten nicht so diesen Commander Magic Throwback Feel,
ja.
Weil es erwartet wurde. Und da war nicht so viel mechanische Innovation drin, weil es halt ein D&D-Set war und dementsprechend halt mechanisch so ein bisschen auch top-down designt wurde. Mhm. Ich finde es interessant, dass hier alle vier Ansprüche, die Sachen, die er gemacht hat, die angesprochen werden, alle dasselbe sagen. Sie sagen im Endeffekt nur, yo, sorry, hätte ein D&D 2 sein sollen.
Ja, absolut. Und ich finde es vor allen Dingen witzig, diese Formulierung, it felt more like Dungeons and Dragons Adventure in the Forgotten Realms 2 than Commander Legends 2, was, glaube ich, 1:1 was ist, was du mal im Podcast gesagt hast, wo wir in die Review-Sache rangeht. Aber ja, das trifft's halt schon echt gut. Also, wenn wir uns halt die ganzen Punkte so angucken, sie haben eigentlich schon viele Kritikpunkte echt gut aufgenommen. Und ich weiß nicht, fällt dir bei einem dieser Sets irgendwas ein, wo wir sagen würden, hey, das fehlt ein bisschen oder da wurde irgendwas falsch interpretiert oder glaubst du, die haben hier schon das Feedback ganz gut aufgenommen?
Also ich hätte, Streets of New Capenna hätte ich noch eingetragen, dass sie haben ja versucht, eine Chase-Karte, also auch eine Chase-Karte zu implementieren mit dem, wo sie auch ausgerechnet haben, wie selten dieser Edge-Foil Obnixilis ist.
Ach so, ich dachte, das wäre der Hidetsuki.
Nee, das war der in Kamigawa.
Ach so,
das war
verstehe.
Okay. Sie wollten halt von Kamigawa in das nächste Set wieder so eine Chase-Karte bringen und haben halt so einen Müll gemacht. Mhm. Irgendwelchen, ja, ihr habt seltener eine Edge-Toll-Karte drin, dann kann sie Edge-Toll sein, wenn ihr die und die Chance habt in dem Set-Booster. Und dann kommt das nächste Set raus mit Commander Legends, wo einfach in jedem Set-Booster eine Edge-Toll drin ist. Nächste
ja.
So. Das ist dieses Special-Treatment, richtig?
Naja.
Und das ist vielleicht designtechnisch da nicht ganz so krass, weil das, finde ich, ist ein bisschen schwierig.
Ja,
es wird
absolut.
Gar nicht so krass auf Set-Design aufeinander, sondern es wird dadurch, dass es individuell betrachtet wird und dann das Jahr als komplettes, wo dann mir ja gesagt wird, so ja, war ein interessantes Jahr und naja, wir lernen was da draus. Mhm. Das steht halt gefühlt unter jedem.
Ja.
Und ganz viele der letzten Jahre sind auch immer wieder gestartet mit, ja, dieses Jahr war das eins der erfolgreichsten Jahre von Magic. Wo ich jetzt mal sag so, was hat das mit Design zu tun?
Absolut.
Und da muss ich sagen, am Anfang ist es noch so, ja, wir haben den Color Pie rumgemacht, wir haben Feedback eingebunden und so und so fort. Und dann sprechen sie halt sowas an wie, ja, wir haben weniger Sachen Triome genannt, okay, da hat er beigeschrieben, es ist mehr ein Naming-Issue, aber dann so auch so Sachen wie Draft-Design und so weiter. Ja, es ist ein Game-Design, aber mir fehlt wirklich dieses Aufeinander-Beziehen, dieses, wir haben das des und deswegen gemacht. Es klingt so und es wirkt so, als würde jedes Set einzeln betrachtet und einzeln individuell gestaltet und von verschiedenen Teams gestaltet und keiner dürfte miteinander reden.
Ja.
Weil die werden sich ja irgendwas gedacht dabei haben, hoffe ich.
Ja, absolut.
Und da muss ich halt sagen, dass das hätte ich ganz gerne so dieses, wir kommen von dem Set, wir haben uns gedacht, beim nächsten Set designen wir das so und so und deswegen haben wir das so und so gemacht. Und das fehlt mir.
Das stimmt. Also es ist wirklich mehr einfach nur eine Auflistung von, aber ich glaube, das liegt auch in der Natur dieser Art von Artikel. Was ich mir wirklich gewünscht hätte, was Mark Rosewater safe noch machen wird, ist ein Podcast dazu, weil er macht ja Making Magic, den Magic the Gathering Podcast, jede Woche 2 Folgen zu verschiedenen Themen. Und da würde ich mir halt wirklich so einen ausführlicheren Eindruck der Kommentare mit reinbringen, weil es ist immer nur so, Fans enjoyed, Fans felt like. Also es ist immer nur so dieses reine Auflisten von Punkten, ohne, wie du schon sagst, ohne dieses, ja, und das hätten wir wirklich besser machen sollen, bis auf ein paar Sachen, also von wegen mit der Naming Convention und so weiter.
Oder auch Sachen wie haben wir daraus mitgenommen?
Ja, das stimmt.
Also, das wäre halt auch interessant, zu hinzugehen und sagen, okay, sorry, wir haben die Tri-Colored Lens falsch benannt, aber das nächste Mal machen wir es anders.
Ja.
Oder irgendwie sowas, was halt mitgenommen wird. Das wird halt, klar, die Lessons werden so ein bisschen, ja, das hätte nicht und das hätte nicht, die Fans mochten das nicht. Mhm. Aber ob daraus auch Schlüsse gezogen werden.
Ja, das stimmt, das bleibt abzuwarten. Aber hey, vielleicht sehen wir im nächsten Jahr dann die Besserung von den ganzen Sachen. Ich hoffe halt, dass wir wirklich wieder einen höheren Fokus auf Limited halt sehen, im Sinne von, dass die Experiences besser sind. Weil wir haben jetzt quasi 3 von 4 Standard-Sets und 3 von 5 Sets, die hier besprochen worden sind, die halt negativ aufgefallen sind im Limited mit unbalancierten Farbvergebungen oder Leute waren unzufrieden mit Double Feature und Co. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen wieder zurückkommen zu den Wurzeln von Magic the Gathering, wo es sagt, okay, Draft ist immer eine sichere Bank, lohnt sich eigentlich immer, wenn man es machen kann, egal was für ein Set man hat. Weil das ist schon sowas, wo ich mir denke, okay, da entwickelt sich, da merkt man, glaube ich, das, was richtig falsch läuft bei Magic the Gathering, wenn Limited nicht mehr gut funktioniert. Aber ja, bleibt eigentlich noch zu fragen, von diesen Sets, welches ist denn dein Lieblingsset, was hier besprochen wurde aus dem bisherigen Jahr 2022?
Kamigawa? Surprise. Und wenn wir Kamigawa rausnehmen, was ja viel interessanter wäre, dann tatsächlich, glaube ich, Streets of New Capenna.
Crazy. Also für mich ist es auch auf jeden Fall Kamigawa Neon Dynasty. Und ich glaube, rein von den Sets, die wir bekommen haben, die Sets individuell betrachtet, nicht was sie für Auswirkungen haben, fast schon Baldur's Gate. Weil ich tatsächlich, ich fand dieses Commander-Draft-Erlebnis ist so viel besser zusammengekommen als das erste okay. Commander-Draft-Erlebnis. Und ich finde, zum Beispiel so ein Commander Draft Cube oder so ein Commander Sealed mit, wo du jeder sein Deck hat und man erweitert das immer weiter und so weiter, mit nur Baldur's Gate Karten, das wäre richtig cool und die sind richtig gut gebalanced zueinander, das waren immer spannende Runden und ich hab's zweimal gedraftet, ich habe mir ein Commander Deck zu einem Commander da drumherum gemacht, es gab so viele Innovationen wie die Gates, die reingekommen sind, es gab sehr schöne Pauper Sachen, die dazugekommen sind, mit der Initiative und so weiter. Es ist ein cooles Set. Es ist ein
Command-Fest, was darum gemacht wurde, um Baldur's Gate, wo er auch haufenweise Limit gemacht wurde. Also es war ja auch Wahnsinn, was da an Sachen gemacht wurde, an Drafts, an Spiels und sonst was. Und das war schon gut, dass dieses Limited-Erlebnis in diesem Set so gut war, sonst wäre das noch so hart gefloppt.
Ja, das stimmt. Aber wie sieht's bei euch aus? Also welches von diesen Sets habt ihr am besten oder am liebsten gemocht und warum war es Kamigawa Neon Dynasty? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar Legacy European Tour ist der Turnier-Organizer für die europäische Ausrichtung der Sind es Grand Prix, sind es Pro-Touren, Pro-Tour-ähnliche und Grand Prix-ähnliche Events, die zusammen reinfügen in die World Championship, in dann irgendwann die Pro-Tour, wie wir es jetzt in neuer Version haben. Und wir haben schon Events gehabt, unter anderem in, wo war das erste? In Bologna, ne?
Genau, in Bologna war das, wo auch sehr, sehr viele Berichte von kamen, wo auch schon gesagt wurde, so, hier und da waren ein paar Sachen, die problematisch waren, wie zum Beispiel, es gab sehr wenig Staff, der dort war, und ja, die Preisausschüttung war mittelmäßig, war okayisch, aber halt nicht so das, was man erwartet hätte nach all den Jahren, was man da wirklich haben wollte.
Ja, es war halt anstatt das große, hier habt ihr alles, was ihr braucht, so mehr so, okay, wir versuchen schon hier unsere Gewinne einzufahren. Und fast im selben Kontext gab es jetzt auch eine Ankündigung zu LMS, was wie war die Übersetzung? Legacy Magic Showdown, Kopenhagen, ein kommendes Grand Prix-ähnliches Event in Kopenhagen am 19. August angeht. Dort wurden, nachdem wir jetzt grundsätzlich den Price Support erst hatten, vor auch schon Wochen, haben wir jetzt quasi die konkreten Price Support, die konkreten Main- und Side-Events, quasi alle Informationen, die man braucht, um dahin zu gehen. Und die Leute sind enttäuscht, muss man sagen. Also unter dem Twitter-Post, da hast du mich darauf aufmerksam gemacht, gab es eine ganze Menge Leute, die eben darunter geschrieben haben, hey, ihr cuttet hier teilweise Preissupport oder Preisausschüttung von bis zu irgendwie 80%. Die Tickets werden irgendwie doppelt so teuer. Es sind nicht mal die Hälfte der Side-Events da. Draft war so ein ganz großes Ding, wo halt von Mystery Booster Draft bis halt zu verschiedenen Premium-Draft-Geschichten runtergegangen wurde zu reinen Standard-Events, also Standard-Set, die gedraftet worden sind, also Kamigawa und New Capenna und sowas, anstatt halt Double Masters und Mystery Booster. Ja, was ist davon zu halten? Wie siehst du das? Wie hast du diese ganze Geschichte da aufgenommen?
Sehr, sehr negativ ebenfalls. Also ich habe mit einer Menge Leute mich unterhalten, genau zu diesem Thema. Leider nicht mit allen, aber viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meisten davon haben ihr Ticket auch zurückgegeben. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die immer noch Fan-Mode sind, sage ich mal, und dahin wollen und Party machen wollen, was ich nicht verübeln kann. Wenn die Leute halt sagen, hey, das ist mir wert, dann voll okay. Ich würde das bei dem Preissupport und bei dem, was da abgeht, auch an Preisen, was das Ticket kostet, mit Übernachtung allem drum dran, das wäre mir das überhaupt nicht wert. Mhm. Und ich finde das wirklich, wirklich schlimm, dass da mit dem zweiten Turnier, das erste war schon nicht so gut aufgenommen, das zweite Turnier Legacy sich noch mal reinsetzt. Sie haben nach dem ersten Mal die Sachen bekommen, ey, das ist nicht so geil. Mhm. Da fehlen ein paar Sachen. Und die Antwort von Legacy war ja einfach nur, ja, wir können ja pro Event ungefähr voraussehen, wie viel Einkommen wir haben und wie wir das Ganze dann auf den Preissupport ausschütten.
Mhm. Ja.
Nein, so hat das Jahrzehnte nicht funktioniert.
Ja, das stimmt schon. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht super schwierig ist, sowas richtig zu balancen, weil machst du zu viel, kannst du halt wirklich sagen, dass du da halt wirklich mit einem riesen Minus rausgehst aus der ganzen Sache, gerade wenn nicht so viele Leute da sind. Machst du zu wenig, hast du einen Shitstorm wie jetzt, wo Leute sich teilweise überlegen, na, eigentlich möchte ich da auch gar nicht hin und eigentlich lohnt sich die Anreise und Hotel gar nicht für das, was man da potenziell rausholt. Ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen. Zum einen, ich find's richtig scheiße, dass das eben nicht, dass es eben kein cooles Event ist, wo man sagt, okay, Leute, geht hin, das ist eine richtig coole Geschichte, es macht mega Spaß, da zu sein, sondern dass es halt so negativ konnotiert ist. Das finde ich richtig kacke. Auf der anderen Seite hoffe ich halt wirklich, dass das Event trotzdem einigermaßen ein Erfolg ist, weil sonst ja das Feedback irgendwie im Raum steht, dass es halt sich nicht lohnt, dass die Leute dann doch keinen Bock haben, competitive sich in großen Hallen zu begeben und durch Europa zu reisen, um an Events teilzunehmen. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen, weil ich habe mir schon Urlaub eingereicht für Sofia, wo, glaube ich, das erste Legacy Qualifier ist in Pioneer, wo ich auf jeden Fall hingehen möchte. Und tatsächlich gibt's ja auch schon erste Local Game Store ausgeführte Qualifier-Events, wo ich mir jetzt schon ein Ticket geholt habe für das Event im Oktober in Keep 7, weil das relativ nah von mir ist und ich da eben auch Pioneer spielen kann. Und ich habe Bock, mich halt nach außen zu begeben. Und ein Teil von mir will auch vielleicht, dass das ein Erfolg wird. Einfach nur, damit man nicht irgendwie sich zu sehr drauf freut und dann enttäuscht wird. Aber ja, es ist eine schwierige Situation und vor allen Dingen auch schwierig für uns einzufordern, weil wir haben natürlich die Tweets, die sich alle darüber aufregen, wie es vorher war und wie es jetzt ist und dass halt irgendwie die Auswahl sehr viel weniger ist. Was wir leider nicht haben, ist die alte Website, wo das drauf stand, weil das halt eben aktualisiert wurde und wir können jetzt nicht eins zu eins die Preise vergleichen, deswegen werden wir das hier nicht tun. Aber seid nur gewarnt, dass wenn ihr da hingehen wollt, dass es halt eben ein bisschen weniger ist, wie als was ihr euch da erhofft habt. Wie siehst du denn, also aus der Sicht von Legacy, was könnte denn die Motivation sein, da so knallhart zu kürzen?
Naja, sie müssen wahrscheinlich irgendwo Geld eingestrichen bekommen haben. Ich finde es halt krass, weil es sind halt auch einfach Fehler, die da drin jetzt entstanden sind, durch meiner Meinung nach blinden Aktionismus. Teilweise kriegen bei den Side-Events die Leute, die den ersten und zweiten machen, denselben Preis. Hm. Also warum soll man dann ausspielen, wer erster und wer zweiter ist? Man geht im Finale, wir scoopen beide, ja. Nächstes Event. Also das ist halt heftig und ich finde es halt auch shady, dass da halt die alten Webseiten so schwierig zu finden sind, ja. Auch mit dem, was es gibt, mit Ticks und was das so gekostet hat und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht so, als ob da, also gehe ich von aus, kein Wizard-Support auch dahinter stehen würde.
Das ist halt die große Frage, die irgendwie im Raum steht. Also viele Leute haben Wizards of Europe getaggt. Viele Leute haben gesagt, hey, kommentiert das mal bitte, sagt da mal bitte was zu. Aber ich habe ein bisschen die dumme Befürchtung, dass Wizards of the Coast da halt einfach nur die Gewinner einsammelt und die irgendwo hinschickt für etwaige Pro-Touren beziehungsweise World Championships, wenn es denn soweit ist. Aber dass sie gar nicht so tief in der Organisation drin ist. Also ich glaube nicht, dass also vielleicht die Art und Weise, welche Events kommen und was man auf jeden Fall haben muss, aber jetzt nicht so im Detail, wie der Preissupport sein muss, oder?
Also ich glaube tatsächlich, dass Wizards da eigentlich schon ein bisschen die Hand drauf hat. Also nicht, was Preissupport angeht, aber was die bekommen. Mhm. Weil die bekommen ihre Ware ja dann von Wizards. Ja. Also die bestellen bei Wizards so und so viel Draftbooster. Und die bekommen die dann geliefert. Mhm. Jetzt natürlich die Frage bei dem ongoing Problem, dass Wizards alles delayed und manche Sachen gar nicht kommen und manche Sachen nicht gedruckt werden und ähnliches. Vielleicht haben sie einfach nichts bekommen und Wizards hält ja. deshalb die Füße still, weil eigentlich sie die Schuldigen sind oder so. Man weiß es halt nicht, weil keine Kommunikation stattfindet, außer, ja, das ist voll cool, kommt trotzdem.
Ja.
Und ich würde sagen, das ist so schwierig. Und jetzt überlegt man sich es halt noch 2-3 Mal. Also wir sind aktuell auch dran, so ein Event zu machen für die Qualifiers und uns in Süden. Mhm. Und da überlegt man sich, ob man überhaupt weitermacht oder ob man nicht sagt, dann lassen wir das doch direkt komplett sein.
Weil
es ist halt auch nicht so geil, was das ist, bedeutet und was man da macht.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen, also es bleibt halt so ein bisschen im Raum, so ein bisschen diese Frage, ist die große Zeit von großen Magic-Events, die Hallen füllen, vorbei? Und müssen wir vielleicht eher in eine Richtung gehen, wo wir auf kleinere Turnier-Organizer, die lokale Turniere machen, irgendwie bauen? Es ist halt schwierig, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, Legacy European Tour, so funktioniert das nichts mit Euphorie am Tisch. Weil die Leute, die dann kommen, die sind natürlich auch verbissen, ihr Geld wieder reinzuholen. Das ist was, was ich halt durch einen Double Masters Draft gelernt habe, wo ich merke, okay, 40 Euro hast du irgendwie hingelegt, wenn die Leute mehr zahlen müssen und dann halt mit weniger nach Hause gehen, da haben die halt echt keinen Bock drauf. Und ja, ich hoffe, dass die Kommunikation da ein bisschen transparenter ist. Ich hoffe, dass die Kommunikation vor allen Dingen früher passiert. Denn zum Zeitpunkt der Ankündigung, als es eben rauskam, gab es auch nur noch irgendwie so 2 oder 3 Tage von dem 15 Tage vor dem Event, wo man eben Tickets, gekaufte Tickets wieder zurückgeben kann. Und das ist halt dann schon shady, wenn du halt dir ein Produkt kaufst oder ein Ticket für ein Event, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Und das ist halt teilweise auch rechtlich schwierig. Aber ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr die ganze Situation seht. Seid ihr auf einem zukünftigen Legacy oder Qualifier oder sonst was Event zu sehen? Wenn ja, worauf freut ihr euch am meisten? Und ja, ist es überhaupt ein Grund, sich zu freuen, wenn man diese Art von News hat? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ein bisschen erfreulicher mit den Magic-Events scheint es mit Magic 30. Geburtstag in Las Vegas zu sein. Denn ja, wir haben schon die Ankündigung bekommen, es wird eine Riesenfete geben in Las Vegas, sorry, wo es am 28. bis 30. Oktober ein Riesenevent geben wird über mehrere Tage. Und wir haben jetzt ein paar weitere Informationen dazu bekommen und vor allen Dingen auch eine Version bekommen, wie wir denn das Ganze auch zum Beispiel in Europa oder wenn man eben nicht hin kann, trotzdem irgendwie teilnehmen kann. Und zwar, es gibt verschiedene Ticket-Packages, die einmal nach den Tagen gegliedert sind, nach quasi, ne, für einen Tag für 60 Euro bekommt man halt eine Event-Promo, eine Richard Garfield-Promo, ein Mystery Booster und ein Dominaria United Collector Booster. Weekend-Preise sind dann bei 160 Euro und man kriegt quasi alles aus den letzten Paketen davor, plus eine Playmat. Das Ganze gibt es dann noch mal als VIP-Paket, wo man dann auch teilweise für 350 Euro auch auf Events eingeladen werden, wo man dann auch auf exklusiven Anfinity-VIP-Events mit Mark Rosewater spielen kann. Da gibt es dann noch mal das Black Lotus VIP-Paket für 700 Euro, wo man quasi alles davor bekommt, plus halt ja kompletten Access zur Command Zone für das ganze Weekend, wo man einfach hingehen kann. Es gibt eine VIP-Lounge und so weiter und so fort. Und einfach, es gibt ganz viele Events, die geplant sind, ganz viele Neben-Drafts, ganz viele exklusive Produkte, unter anderem auch eine exklusive Secret Lair. Wie ist denn deine Stimmung diesem Event gegenüber? Wäre das was, wo du sagst, wenn das näher dran läge oder wenn du in Amerika wärst, würdest du hingehen? Und was wäre dir denn so ein Ticket wert?
Wenn sie Legacy anbieten würden, direkt. Und zwar explizit als Main Event, was wir nicht tun. Es gibt ganz viele Side-Events, was coole Side-Events sind. Und ich würde es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich Urlaub hätte und nicht alleine fliegen müsste, würde ich wahrscheinlich da auch hinfliegen. Das wäre es mir vollkommen wert. Mhm. Und wenn ich dann da wäre, dann bin ich ehrlich, dann würde ich auch in die VIP-Lounge wollen.
Ja.
Und das muss ich dann leider sagen, dass kostet dann halt seine 700 Euro, aber das wäre für mich dann okay. Also,
ja.
Müsste jetzt nicht Rosewater Infinity spielen, aber so halt, naja, also mit anderen Leuten in dieser VIP-Lounge chatten, ist okay. Ich finde es halt heftig mit dem Richard Garfield Token, den man dabei kriegt, weil es eine Silverwater-Karte. Sie hätten es wenigstens machen können, dass sie eine Eichel unten reinhämmern und das Ding machen. Sorry, ein neues Treatment, haltet euch dran. Ja. Den Sol finde ich witzig, weil es derselbe Solring, der halt auf dem Magic Fest schon rausgegeben wurde.
Ja.
Und von 2019 oder so?
Der ist schon eine ganze Zeit alt. Den habe ich tatsächlich in meiner Magic Fest in a Box aufgemacht, als ich diesen Kanal neu gestartet hatte, in meinem allerersten Unboxing.
Da war ja, mit stimmt. Drin. Und das Arcan-Signet sieht einfach cool aus, weil es halt aussieht wie so ein
Infinity Gauntlet von Marvel.
Aber ansonsten, man hat ja auch so viele andere Sachen. Man hat Booster ohne Ende. Es sind ja auch wirklich viele Booster dabei. Das Secret Lair, also es ist ja tatsächlich so, es gibt ja noch das Virtual Ticket.
Mhm. Genau.
Dass man auch über die Secret Lair Seite kaufen kann.
Natürlich.
Festival in a Box heißt das ganze Ding. Da sind ja auch so ein paar Sachen davon drin.
Ja.
Also es ist auch der Solring drin, es ist das Arcan-Signet drin, es ist das Secret Lair drin, es ist eine Mystery Draft Booster Display Convention Edition, glaube ich, drin.
Mhm.
Also, es ist Convention Edition?
Es ist Convention Edition. Sind.
Dann zwei Commander Decks aus Kamigawa. Also, what?
Waren noch übrig.
Ich war noch übrig. Und dann eine Deckbox und eine Playmat. Und das Ganze halt dann für 300 Euro.
Ja.
Das rein rechnerisch gesehen sind die Karten ungefähr 300 Euro wert. Habe ich kurz eben überschlagen.
Mhm.
Also Secret Lair 40 Euro und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber diese 700 Euro mit Command Zone und VIP Launch und ja, also ja. Das ist schon.
Das ist halt aber wirklich was, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass wenn, also das ist eine Tatsache, die werde ich jetzt nächstes Jahr im Mai lernen, dass man mit nur einmal 30 und da dementsprechend hier bei Magics Geburtstag auch wirklich dabei zu sein, das würde ich mir auch ein bisschen was kosten lassen. Ich weiß nicht, ob es das Black Lotus VIP Package sein muss, aber ich würde auf jeden Fall das Package nehmen, wo so ein geiler Rucksack dabei ist mit dem alten Magic the Gathering Schriftzug drauf, das wäre schon ziemlich cool. Und ich wäre auf jeden Fall das ganze Wochenende auch da. Also auch von den Events, wenn man vor Ort ist, ist es tatsächlich ziemlich cool, weil es gibt Game Nights Live, es gibt State of Tabletop Magic mit Studio X, also mit den Leuten. Studio X ist das Studio, was halt eben die Sets für Standard designt. Dann gibt's Richard Garfield Panel, es gibt ein Infinity Panel, es gibt ein Artist Panel, ein Cosplayer Panel. Es gibt Brothers War Preview Panel. Mark Rosewater wird ein bisschen was sprechen. Es wird was zur Lore geben. Das Rules Committee wird auch noch mal auftauchen von Commander. dann noch verschiedene Artists werden eben da sein. Es gibt eine Riesenparty, die dann noch geschmissen wird im Abendbereich, die dann wirklich von 8 Uhr nachmittags bis 12 Uhr morgens am nächsten Tag geht, was ich halt ziemlich krass finde. Dann natürlich die Magic World Championship wird da ja auch noch mal stattfinden. Separat davon gibt es noch mal eine Magic 30 Championship, die ein bisschen in die Historie geht, wo es auch wieder ein in der Top 8 ein Beta-Rochester-Draft geben wird, was ist schon nice, ein paar Beta-Karten zu spielen. Und du hast eben Legacy gesagt. Tatsächlich, es gibt ein paar, zumindest Side-Events, wo quasi alles irgendwie vertreten ist. Und wo du sogar, wenn du Legacy spielst und gewinnst, kriegst du, also der erste Platz kriegt ein italienisches Legends-Booster. Wo ich nicht weiß, wie teuer das gerade ist. Aber muss ich sagen, da haben sie sich schon, ich glaube, da haben sie sich in diesem Jahr am meisten Gedanken über Legacy gemacht als im kompletten restlichen Jahr. Sie sagen, du kannst da immerhin ein altes Booster gewinnen. Und ja, also es gibt wirklich von sämtlichen Formaten, sämtlichen Side-Events zu verrückten Limited-Events, wie es gibt ein Sealed mit Pioneer Limited, wo du ein Booster von jedem Pioneer-legalen Set bekommst. Es gibt Halloween Sealed mit allen Innistrad-Sets drin. Also, es gibt eine ganze Menge zu zocken, wenn man da vor Ort ist. Und ich glaube, es wird definitiv nicht langweilig. Aber wie siehst du so diese Event-Aufteilung? Wir haben zuvor über Legacy-Tour gesprochen. Hier hat Magic selbst die Zügel in der Hand. Glaubst du, das könnte was werden? Oder glaubst du, es wird eher ein Fail?
Ich glaube, dass die Ziele davon einfach anders sind.
Ja.
Ich sehe, dass dieses 30, Wizards 30, ist eher in der Aufmachung wie das Command Fest.
Mhm.
Mehr casual, mehr Spaß, mehr Fun, allem drum und dran. Wohingegen halt diese Competitive Events halt jetzt sehr schlecht oder gar nicht supported werden.
Ja.
Und ich muss sagen, habe auch schon in meinem letzten Blackie Talk, glaube ich, war der letzte, einen großen Teil dazu detektiert, also ich der starken Meinung bin, dass die Zukunft von Turnier Magic nicht so rosig aussieht wie die Zukunft von Casual Gathering,
ja.
Play to Magic. So Sachen wie das Command Fest, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es wiederkommen wird.
Ja.
Solche Funfests, wie sie hier hatten. Ich habe mal rausgesucht, was sie zum 25. Geburtstag gemacht haben.
Mhm.
Da kam auch einiges bei rum. Da gab es ja auch schon Beta-Draft. Damals wurden die Leute eingeladen. Da waren dann irgendwelche Influencer und Streamer, die dann eingeladen wurden. Und es gab einen From the Vault.
Mhm.
Vor 5 Jahren gab es noch From the Vault. Und ja, aber das ist halt damals competitive dann abgelaufen. Und sehr competitive der ganze Kram gelaufen. Wenn ich mir das angucke, das brüllt casual und Merchandise.
Ja.
Und das war damals halt nicht so.
Ja, definitiv. Also ich bin auch mal gespannt. Also ich muss sagen, ich habe da irgendwie auch nicht so viel gegen, gerade bei so einem Geburtstagsevent. Also klar, competitive-mäßig hast du ja die World Championship. Du hast halt dieses, ich sag mal, Vintage-Turnier, was nicht das Format Vintage ist, aber eben mit alten Karten gespielt wird. Und du hast ja auch ganz viele Side-Events, dass wenn man sich competitive ausleben will, kann man's machen. Aber ich finde schon schön, dass es halt im Fokus ist, sind halt die ganzen Panels. Und das wird ja wahrscheinlich auch ein großer Part sein für auch virtuelle Teilnehmer. Weil es gibt ja, wie du schon eben meintest, ein Virtual-Ticket-Package. Das heißt also, ein virtuelles Ticket für Leute, die zu Hause zugucken wollen, für $30. Und das beinhaltet einmal ein Magic Arena Event Token, ein Magic Online Event Token, ein virtuelles Q&A mit Richard Garfield und Mark Rosewater, ein Magic Arena Avatar und Access to Merchandise exclusive to Magic 30. Also, wenn man unbedingt Magic 30, ich glaube, es gibt eine Kappe, ein T-Shirt, Schlüsselanhänger, also ein Bums, den kann man sich dann auch bestellen. Aber nur, wenn man dieses Ticket mindestens hat. Und dann, was quasi noch mal darauf kommt, ist dann das, wie du meintest, das Festival in a Box für $269, wo einmal das Virtual Ticket mit drin ist, aber auch eben eine Mystery Booster Box, das Secret Lair Ding, ganz viele Promos, die 2 Commander Decks, Playmat und allem drum und dran. Also da hast du auch schon echt eine ganz gute Auswahl, selbst wenn du es zu Hause haben willst. Aber wäre das was, wo du sagen würdest, da würdest du entweder bei dem virtuellen Ticket oder bei der Festival in the Box zugreifen?
Also wenn ich das virtuelle Ticket haben wollte, dann würde ich auf jeden Fall das Festival in the Box kaufen, einfach weil diese 60 Euro vom Virtual Ticket du halt bei der Box gratis praktisch bekommst, wenn ich es richtig durchgerechnet habe. Das Problem ist, ich habe halt weder Magic Online noch Magic Arena, also ich habe beides, aber ich zock's halt nicht. Das virtuelle Q&A mit Richard Garfield und Mark Rosewater wird wahrscheinlich einfach ein Chatbot sein. Ein Magic Arena-Avatar bringt mir halt auch nichts. Und diesen Merchandise, dass ich den Merchandise kaufen kann, wie ein Cappy. Klar, ich trage eine Menge Cappies. Also außerhalb Podcasts trage ich eigentlich immer ein Cappy. Und man sieht mich auch nur als Cap mit Cappy rumlaufen. Aber so ein Cappy, ich finde das super langweilig mit diesem Logo da drauf. Da ist die Vegas-Statue drauf. Mhm. Also diese ganzen Kram, den sie in Vegas stehen haben. Mhm. Magic 30 steht da drauf. Da ist noch nicht mal, das Planeswalker-Symbol ist ganz kurz in der Null drin. Da ist nicht mal ein altes Magic-Symbol irgendwo drauf.
Ja. Oder das ganze geile Artwork, was sie von den ganzen geilen Artists haben oder sowas. Irgendwie sowas, irgendwie jemand, dass da jemand gezeichnet hat, wie Urza mit Jace Arm in Arm ein Bier trinkt oder was weiß ich. Irgendwas Witziges, irgendwas in dieser Art. Und ja, wie du schon sagst, es ist ein bisschen, ich würde fast sagen, billig. Ein bisschen zu einfach gedacht. Und das finde ich auch echt schade.
Dieses, hey, wir hatten das mal mit dem Virtual Ticket, die Leute mochten das, wir können zusätzlich Geld dafür rauspumpen und die Leute wollen dann Merch kaufen online.
Ja.
Go for it. Und das Ganze dann im Secret Layer noch zu verpacken, ja, die ersten Box das letzte Mal waren ganz cool, muss ich einfach zugeben. Ganz cool. Die waren auch cool aufzumachen. Hey, das Ding hat halt Mystery Booster Convention Edition, womit wir mittlerweile zugeworfen werden, wenn es nicht die alten Sachen sind. Also der 2019er Print dran und nicht der 2021er Print dran, sind die halt auch nur 170 Euro oder sowas wert. Gefühlt hat jeder davon drei Stück im Keller. Die beiden Commander-Decks sind halt all, weil die kennt jeder schon. Ich meine, Buckle Up ist ein cooles Commander-Deck, das andere, okay. Das Secret Lair hat jetzt nicht die krassesten Karten drin. Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht drüber geredet. Da ist ein Peak drin. Mhm. Also Peak ist eine 2-Cent-Karte, ein Greed ist, glaube ich, auch nicht so teuer. Mhm. Conjure kostet auch nicht viel. Vandalblast, vielleicht 2-3 Euro. Und Last Chance, weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass die ein bisschen teurer ist. Aber das Secret Lair ist halt, es ist ganz süß mit diesem Reis, ein Ritter oder was auch immer das sein soll. Aber das alles macht es für mich nicht so wertig, wie jetzt zum Beispiel das letzte Mal, wo 4 bis 8 Path to Exile drin waren.
Ja.
Und Bowls und sowas halt. Und 4 Matten und so.
Ja, das war schon echt krass. Also ich glaube auch, sie haben so ein bisschen sich knapp gehalten, aber ich glaube dafür das Event, also ich beneide wirklich Leute, die da wirklich hingehen können, weil bei uns wäre halt wirklich ein Flug von, ich glaube so, also im günstigsten Fall glaube ich so 400, 500 Euro oder so drin und dann noch Hotelkosten und Einreisen, Rückreise und so weiter, das wäre super, super teuer. Aber sie haben auch schon angekündigt, das ganze nächste Jahr über wird es ja auch Magic 30 andere Events geben, wo ich hoffe, dass sie nicht von Legacy Tour organisiert werden. Aber ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn wir da eine Ankündigung bekommen, wie viel wir dann davon auch da wiedersehen werden. Aber ja, wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf 30 Jahre Magic the Gathering? Was erhofft ihr euch? Was so angekündigt wird, beziehungsweise werdet ihr drin für das Virtual Ticket oder fliegt ihr sogar nach Las Vegas? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, machen wir noch ein, zwei Fragen. Ask us anything?
Ja, das passt noch.
Okay, dann, ja, ich habe eine Frage fürs Ask us anything. Wo kann ich die denn stellen, Marc?
Ask Us Anything könnt ihr bei uns im Discord machen. Dafür könnt ihr unten in der Beschreibung gucken.
Genau.
Da dürfte das drin sein, wie ihr da hinkommt und wie ihr auf den Discord kommt, auf den Gamery/Radio-Raffnicker-Discord. Und dort gibt es eine Abteilung, die heißt Ask Us Anything. Dort könnt ihr die Frage stellen.
Ja.
Bitte antwortet nicht drauf, wenn andere Leute da Fragen stellen, dann müssen wir das immer wieder löschen, weil das sind halt Fragen, die für den den Podcast explizit gemacht sind.
Ja.
Wenn ihr Fragen an die Community habt oder darauf antworten wollt, dann macht das in Fragen an die Community. Dankeschön.
Genau, und dann legen wir direkt mal los mit der einen Frage von Steinbeißer. Der fragt, die neuen Pioneer Challenger Decks sind ja schon für den 14.10. bereits angekündigt. Was denkt ihr, wie competitive werden diese Decks werden? Ich finde, dass die bisherigen Decks unter anderem an einer schwachen Landbase kranken. Eins noch zu den Izzet Phoenix Decks. Findet ihr, dass dieses Deck mit oder ohne Expressive Iteration kommen wird? Kommen sie noch im 14.10.? Ist das schon das neue Datum? Oder? Ich glaube, es ist das alte Datum. Ne? Es wird ja noch mal auf November verschoben. Das heißt, sie kommen etwas später. Also nur, um das klarzustellen. Wir hatten da ganz kurz im letzten Podcast drüber geredet, aber weil es nicht wirklich mehr als diese eine News ist, haben wir es jetzt mal rausgelassen als eigenes Thema. Aber ja, Pioneer Challenger Decks. Wie glaubst du, wie competitive werden sie?
Boah, schwierig. Also, da ist eine Prediction, wäre dadurch, dass sie wahrscheinlich wieder so 45 Euro kosten werden und von dem, was ich da sehe, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich denke, dass das BW Humans Deck relativ competitive sein kann, weil es nicht viel kostet. Das ganze Deck kostet eigentlich, glaube ich, auch nur irgendwie 80 oder 90 Euro auf Card Market. 45 kriegst du also das halbe Deck. Das könnte schon competitive sein. Ein Izzet Phoenix mit Ledger Shredder und allem drum und dran ist teurer. Ja. Glaube ich nicht, dass es so competitive wird tatsächlich im Vergleich zum Beispiel eben dem Schwarz-Weiß-Humans-Deck. Ich glaube, es ist wirklich individuell zu betrachten. Die anderen beiden Decks, haben wir ja schon festgestellt, sind eher so dafür da, damit man seine Standard-Decks aufwerten kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es kommt wirklich darauf an, wie die Liste im Nachhinein dann wirklich aussieht. Weil theoretisch könntest du auch ein sehr kompetitives Hordes of Humans Deck irgendwie zusammenbauen. Jetzt gerade, wo die Humans-Decks sich sehr diversifizieren. In Pioneer, wer das Metagame so ein bisschen beobachtet, sieht da eigentlich so verschiedene Stränge, in die das Deck gerade geht. Und es ist halt auch eine Frage, wie up-to-date sind sie mit solchen Sachen. Also je länger das hindauert, desto eher würde ich schon fast sagen, dass es mehr oder weniger unhinnehmbar ist, ein Phoenix-Deck ohne entweder Thing in the Ice oder Ledger Shredder drin zu haben. Also, wenn beide fehlen, dann ist es schon ein Riesen-Fail. Also, das ist halt wirklich so ein Ding. Und ich gebe dir da vollkommen recht, die Landbase ist wahrscheinlich das, woran sie am meisten sparen werden. Ich würde mir hoffen, vielleicht in jedem so ein Shockland. Wahrscheinlich wird es eher so sein, dass wir kein Shockland haben werden. Was immer ein großer Bump in the Road ist. Aber ich würde, glaube ich, sagen, wenn wir uns die Top-Tier-Decks angucken, hoffe ich damit, dass sie so in einem Bereich von 80-75% von den Karteninhalt in dem Competitive-Deck quasi drin sind. Und natürlich kann es dann auch heißen, okay, die teuersten Karten sind genau diesen 20%, die dir dann fehlen. Aber immerhin hast du da quasi ein spielbares Deck, wo du zumindest checken kannst, ob sich ein weiteres Investment lohnt. Und meiner Erfahrung nach, also mich überrollen heute immer noch Leute mit dem Hordes of Enchantments Deck. Also das ist halt wirklich was, das ist sehr meta-abhängig natürlich, wie gut und wie schlecht das ist. Und es gibt sehr, sehr kompetitive Decks momentan in Pioneer, die wahrscheinlich mit allen Decks ein bisschen aufmischen könnten. Aber was sie halt eben bieten, ist ein sinnvoller Einstieg in das Format. Und da bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie das erreichen werden. Eine weitere Frage von Silvandor, der fragt, besitzt ihr bzw. spielt ihr eigentlich Alters? Kennt ihr Künstler, die damit wirklich Geld machen? Also Altern, für alle Leute, die es nicht kennen, ist quasi das Übermalen von Karten. Das unterscheidet sich nochmal zu Proxy-Artists, die quasi ja Karten neu drucken, in Anführungszeichen, aber die halt nicht kommerziell verkaufen. Altering, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du gealterte Karten? Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ich besitze eine gealterte Karte, weil mir die jemand gemalt hat, weil sie das mal austesten wollte, wie das funktioniert. Ich habe eine gute Freundin, die altert, die Alters schon verkauft hat, die echt cool sind. Ich habe einen Kollegen von mir, der sein Maverick-Deck sehr, sehr heftig gealtert hat, aber alles mit Mini-Alters. Mhm. So Sachen wie Knight of the Reliquary hat eine Sonnenbrille auf. Oder eine Talia, ja, ihr Schwert von ihr Hunger, hat so einen Finger, so einen Eins-Finger so nach oben, weil kostet ja alles eins mehr.
Ja.
Und so kleine Sachen halt, die ich sehr, sehr cool finde. Sowas finde ich halt cool. Diese komplett gealterten Karten finde ich halt als Judge immer schwierig. Es ist jedes Mal derselbe Mist. Leute kommen an, ich muss jedes Mal checken. Du musst jedes Alter, was du hast, vor einem Turnier zeigen. Und wenn du 300 Mal mit diesem Alter in einem Turnier spielen durftest, heißt das nicht, dass du im 301. damit spielen darfst. Ja. Der Judge sagt nein, dann nein. Und deswegen finde ich Alters super schwierig und bin da als Competitive-Spieler kein Fan von. Was ich mag, sind die Alter Sleeves, aber die sind mir zu teuer.
Ja, das stimmt, das ist immer so ein Ding. Also Alter Sleeves, für die Leute, die es nicht kennen, das ist erweiterte Artwork quasi auf einer Inner Sleeve drauf, dass wenn ihr die kauft ihr quasi eine pro Karte. Und wenn ihr die dann reinslidet, sollte das im optimalen Fall mit dem richtigen Artwork genauso align wie so ein Alter. Wo ich ganz kurz zu sagen kann, ich habe keine Alters, ich habe noch keine Karte altern lassen, außer man spricht von diesen Flip-Karten-Token. Da habe ich schon mal draufgeschrieben, dass das ein Platzhalter für, ich glaube, Portable Hole oder was auch immer mir da gefehlt hatte, ist. Dementsprechend, aber ich hatte großartig Bock, gerade für Commander. Also da habe ich auch überhaupt kein Problem mit sowas wie Proxys oder so zu spielen. Und ich spiele auch mit Proxys, was das angeht. Da mir halt mal irgendwie so eine geile Commander-Karte proxien zu lassen. Vermutlich Feather the Redeemed, aber das ist dann nochmal eine andere Frage.
Und dann noch. Ich by the way sagen, die finde ich richtig cool, wenn die gealtert sind.
Ja.
Weil die Karten, die man einfach nur reinlegt, und da kann man richtig coolen Stuff mitmachen.
Genau, übrigens, Shoutout an der Stelle an Nackt und Rosa, die, glaube ich, in ihrem letzten Podcast sehr exzessiv über das Altern von Karten gesprochen haben. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ist, glaube ich, auf YouTube und auch auf Spotify und andere Podcatchern zu finden. Und liebe Grüße an der Stelle. Eine letzte Frage noch von Isador1997. Dort wird gefragt, heute mal eine Frage zu Magic Arena. Was sind da eure Rekorde? Constructed, kommt ihr regelmäßig in Mythic Rang? Wenn ja, mit welchen aktuellen Meta oder eigene Decks? Und natürlich Draft, was ist euer höchster jemals erreichte Stufe? Ja, was sind denn so deine Rekorde auf Magic Arena?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass das in der Zeit von Ikoria, weil da saßen wir alle zu Hause und hatten nichts zu tun, und Cycle Deck war günstig, habe ich mich regelmäßig nach Diamond gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie hoch das war, aber es war easy damit. Und dann habe ich immer wieder aufgehört, so Master, kein Interesse dran, der Grind war mir auch viel zu hoch und es ist halt Arena, spielen Arena tue ich gar nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, die Preview-Events oder wie auch immer sie jetzt heißen, okay, gucke ich mir mal an, guck mir das Set an, damit wir auch darüber berichten können. Ist das für uns natürlich genial, für die neuen Sets. Aber ja, ich habe Arena schon lange nicht mehr am Rechner.
Ja, ähnlich. Also ich habe es noch installiert. Und ich spiele auch ab und zu mal mit dem Gedanken, nochmal reinzuschauen, aber ich bin nicht so motiviert, lange Zeit Arena zu spielen. Und die paar Mal, wo ich Arena gespielt habe, habe ich es tatsächlich recht frustig, sehr schnell und spontan dann wieder aufgehört, weil für mich löst es irgendwas aus, was in Richtung, also es sind ähnliche Gefühle, die ich irgendwie habe, wenn ich durch Twitter durchscrolle, irgendwie so eine irrationale Wut auf jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich mir auch denke, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wer du überhaupt bist als Person, aber ich habe auch keine Chance, dich kennenzulernen. Ich mag einfach nur nicht, wie du spielst. Und bin einfach generell sehr gefrustet. Aber es gab mal eine Zeit, wo ich sehr viel Arena gespielt habe und ich glaube, da war mein Maximumrang auch irgendwas Diamond 4, glaube ich, oder so. Also, oder, nee, ich weiß nicht, zählt man Rang 4 bis 1 oder 1 bis 4? Auf jeden Fall, ich glaube, ich war relativ kurz vor Mythic, aber dann war auch schon wieder die Season vorbei und ich hätte wieder neu grinden müssen. Und ich hege immer noch so ein bisschen den Traum, irgendwann mal Mythic zu grinden, einfach nur um einmal das gemacht zu haben. Aber ich bin da eher so der, also Thema, darauf kann ich vielleicht noch antworten, Meta-Decks oder eigene Decks. Ich bin da schon eher so ein bisschen Kopf gegen die Wand-Typ. Ich versuche, meine Lieblingsdecks zu forcieren. So gut, wie es halt eben geht. Manche davon sind Metadecks gewesen, aber nicht alle. Und mit denen war es natürlich ein größerer Grind. Und da bin ich auch meistens nicht so gekommen. Aber ja, das soweit zu dem Thema. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die ihr von uns beantwortet haben wollt, dann kommt gerne in den Gamery/Radio Ravnica Discord. Dort in den Ask Us Anything Thread und stellt da eure Frage. Und dann gehen wir in einer zukünftigen Folge Radio Ravnica oder Radio Ravnica Live drauf ein. Und das bringt uns auch schon ans Ende dieses fabelhaften Podcasts. Ein besonderer Dank gebührt unseren Patreon-Gold-Unterstützern General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support, dass ihr die Lichter bei Radio Ravnica anlasst. Wenn ihr an dieser Stelle auch noch genannt werden wollt, dann könnt ihr das gerne tun, beziehungsweise könnt ihr euch da gerne für drüber informieren auf patreon.com/gamery. Und natürlich auch wieder Danke an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns, wenn ihr denn so wollt, auch nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.